Ein Servus geht vom Studio Nürnberg nach Salzburg. Hallo, Herr Hofrichter.
Grüß Gott und hallo und Servus an alle.
Was zeigt eigentlich Ihr jüngstes Foto?
Zuletzt geschossen habe ich wahrscheinlich ein Foto im Garten mit unserem lieben Hund. Das ist ein ganz besonderer Hund, wahrscheinlich der beste der Welt. Und dann von unserem Garten, der so ein kleines Naturparadies ist. Und sonst von Blumen, Insekten, vielleicht meiner Frau. Ich kann es nicht genau sagen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Robert Hofrichter, Biologe und Naturfotograf.
Ja, der auch privat, es wundert mich nicht, viele Blumen und die Natur fotografiert. Aber es spielt schon in Ihrem Beruf als Biologe auch eine Rolle, die Fotografie, oder?
Absolut. Ich war kein ausgebildeter Fotograf. Aber es ist das Schicksal sehr vieler Biologen, Naturschützer, dass sie zur Kamera greifen. Das war natürlich früher in der Zeit der Filme, der analogen Fotografie auch ganz stark so. Und damals gab es keine Reise ohne 100 Filme ungefähr, die man so für 2 Wochen gebraucht hat. Also irgendwann im Laufe des Lebens habe ich dann Hunderttausende bis vielleicht 1 Million Fotos geschossen. Aber die meisten ruhen am Dachboden und ich fürchte, in diesem Leben werde ich es nicht mehr schaffen, sie alle anzuschauen.
Jetzt könnte man, glaube ich, sagen, dass Sie als Biologe so 2 große Steckenpferde haben. Das größte dürfte das Meer sein. Darüber haben Sie auch die meisten Bücher und Abhandlungen geschrieben. Und das zweite sind aber auch Pilze. Welches dieser beiden Lebensfelder bietet eigentlich die schönsten Motive?
Nun, das ist eine Frage, auf die es keine leichte Antwort gibt. Ich liebe beides sehr. Und unglaubliche Motive gibt es unter Wasser, ganz speziell im tropischen Korallenriff, aber nicht nur, auch im Mittelmeer. Und die Pilze bieten genauso eine endlose Palette an Motiven und Möglichkeiten. Also beides gleich.
Kommen denn eigentlich manchmal auch beide Welten, die Pilze und das Meer, zusammen?
Tatsächlich kommen sie es, was viele Menschen nicht wissen. Nämlich, dass es auch marine Pilze gibt. Mhm. Vor etlichen Jahrzehnten war es noch so, dass selbst Meeresbiologen das nicht geglaubt haben. Es gab nur ganz wenige, eine Handvoll Experten und die wurden zum Teil ausgelacht. Heute weiß man, dass marine Pilze eine Schlüsselrolle spielen im Ökosystem unseres Planeten und selbst in der sogenannten tiefen Biosphäre. Das ist also irgendwo am Meeresgrund. Gibt es marine Pilze und spielen dort eine Schlüsselrolle.
Wenn ich Sie so sprechen höre, es bietet doch noch Geheimnisse, sowohl der Meeresgrund als auch die Welt der Pilze, oder?
Sehr viele Geheimnisse, und zwar deswegen, weil alles vernetzt ist. Und das ist auch ein wenig ein Teil meiner Lebensphilosophie. Die Dinge sind vernetzt, so wie bei den Pilzen durch dieses Myzel, durch dieses Pilzgeflecht. Alles ist vernetzt, diese Fäden reichen kilometerweit und alle Pflanzen sind da irgendwie angeschlossen und verbunden mit diesem Internet des Waldes. Und im Meer gibt es Billiarden und Trillionen Lebewesen, überall Viren, eben Pilze, Bakterien, Archaeen, alles Mögliche. Und davon gibt es so unendlich viel, dass es schwer zu beschreiben ist und schwer zu fassen für uns Menschen mit unserem begrenzten Verständnisvermögen. Und somit ist es alles ein großes Wunder und wir verstehen das nur wirklich stückweise.
Und Sie haben ja versucht, auch die Wunder erdzeitgeschichtlich zu betrachten, nicht nur als Biologe. Wenn Sie sich mal überlegen, welches Tier aus längst vergangener Vergangenheit, welchen würden Sie gerne mal begegnen, das es nicht mehr auf der Erde gibt?
Nun, ich würde sehr viele gern begegnen, aber viele dann aus einer größeren Entfernung.
Weil sie gefährlich sind?
Da viele von ihnen riesige Zähne hatten und eine Beißkraft, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Da kommt kein heutiges Diameter, gab es unter den Reptilien, also unter den Dinos, wenn wir so wollen, unter den Waldtieren, unter den Urfischen, den Panzerfischen, den Placodermi, wie die Biologen sie nennen. Also es gab ja wirkliche Monster. Und natürlich vielleicht der berühmteste ist der Megalodon, ein Riesenhai, ein Raubhai, der vielleicht 15 Meter groß war, vielleicht sogar noch größer. So ganz genau weiß man es nicht, weil meistens nur die Zähne erhalten sind.
Also dann doch lieber von der Ferne, wie Sie schon sagen. Sie betrachten genau. Ja das Leben auf der Erde historisch, geologisch, auch künstlerisch manchmal und bringen auch hin und wieder biblische Geschichten ins Spiel. Jetzt haben Sie gerade vorhin schon von dem Wunder, wie alles miteinander vernetzt ist, gesprochen. Glauben Sie an eine höhere Macht oder sagen Sie als Wissenschaftler, na, letzten Endes können wir das doch alles irgendwie erklären?
Ich selbst bezeichne mich meistens als Agnostiker, wenn es schon sein muss, und eigentlich auf keinen Fall als Atheist. Die Wunder des Lebens sind für mich ganz, ganz groß. Und es gibt zwei Fragen, auf die ich überhaupt keine Antwort weiß, beziehungsweise nicht einmal ahne, wie das sein könnte. Und das eine ist, was war vor dem Urknall und warum aus einer Explosion alles hervorgegangen ist. Ja, wir selbst mit unserer Fähigkeit zu reflektieren. Und dann das Leben eben, wie es entstanden ist, weil das ist auch nicht so ganz klar, wie aus unbelebter Materie dann irgendwann Leben wird und warum das Leben sich immer weiterentwickelt bis zu uns und bis zu unserem Gehirn und bis zu gewissen spirituellen Äußerungen. Also das ist sehr kompliziert. Ich bin aber durch und durch Naturwissenschaftler, also ich glaube nicht an irgendwie Märchen, aber zugleich würde ich mich nicht als Atheist bezeichnen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Robert Hofrichter, erforscht das geheimnisvolle Leben der Pilze.
Ja, und der eine oder die andere werden sich vielleicht denken, Bayern 2 ist seiner Zeit aber weit voraus. Es ist doch nicht Herbst, sondern Hochsommer. Aber erstens, auf dem Markt habe ich schon Pfifferlinge gesehen. In Ihrer österreichischen Heimat, Robert Hofrichter, heißen die, glaube ich, Eierschwammerl. Sind Sie schon in die Schwammerl gegangen in den letzten Tagen?
Ja, und vor ungefähr 3 Wochen. Und ich wurde bitter enttäuscht, weil es ist leider hier viel zu trocken. Hm. Und wenn es viel zu trocken ist, wachsen keine Pilze, das weiß bereits jedes Kind. Und ich fürchte, dass der Klimawandel sich mancherorts so äußert, dass es einfach sehr viel trockener ist als früher, während es in anderen Regionen natürlich wieder sintflutartige Regenfälle gibt, wie wir es auch diese Tage erleben. Also leider ist in Salzburg so in den letzten 10, 20 Jahren der Trend zu immer mehr Trockenheit. Und damit hatten wir noch kein Glück. Irgendwelche Pilze findet man immer, wenn man sich auskennt, aber nicht solche, die man jetzt so essen könnte.
Aber Sie suchen sogar im Winter, ist das richtig? Findet man da welche?
Ja, Pilze gibt es eigentlich so gut wie immer. Ein Beispiel, was vielleicht viele kennen aus dem China-Restaurant, sind die Judasohren. Das sind so schwarze, knorpelartige Pilze, die ganz speziell auf Holunderbäumen im Auwald wachsen. Also das ist ein ausgezeichneter Pilz, sehr speziell, aber am besten man kocht sich etwas Asiatisches und dann kann man das dort einbauen. Und dann auch zeitig im Frühjahr, ab März gibt es schon die ersten.
Was ist denn eigentlich der schönste Pilz? Ist es immer der, der auf dem Teller gerade ist? Oder gibt es auch welche, gibt natürlich viele, die ungenießbar sind, die aber wunderschön sind?
Ja, es gibt jede Menge wirklich Pilze, sind oft unfassbar schön. Von den giftigen, die sehr schön sind, denken wir da vielleicht an den Satanspilz. Der hat schon so einen furchteinflößenden Namen, ist mit dem Steinpilz verwandt, also mit dem Herrenpilz, und sieht in der Form ähnlich aus. Ja, also zu den schönsten Pilzen gehört bestimmt der Kaiserling. Überraschenderweise ist es ein Verwandter der tödlichsten Pilze, der Knollenblätterpilze, also Gattung Amanita. Bekanntester ist wohl der Fliegenpilz. Es gibt aber vielleicht 500 Arten oder noch viel mehr. Und dieser Kaiserling wächst in wärmeren Gegenden, zum Beispiel in Süddeutschland, vermutlich nur dort, wo es alte Römerwege gegeben hat, vor 2000 Jahren und dann auch noch später. Und irgendwie haben sie sich ausgebreitet. Auf Kirk zum Beispiel, wo ich oft bin, finden wir sie. Und das ist der allerbeste Pilz, den man sich vorstellen kann. Ich habe es einmal im direkten Vergleich mit Steinpilz, also Herrenpilz und Parasol verglichen, Haar genau gleich zubereitet zusammen. Und da erhält er die Note 10.
Sie haben ein Buch über Pilze geschrieben, das geheimnisvolle Leben der Pilze. Und da gibt es die Widmung an Ihre Frau. Da ist von einem denkwürdigen Pilzjahr 1980 die Rede. Das macht mich natürlich sehr neugierig. Da waren Sie 23 Jahre alt und noch in der Tschechoslowakei zu Hause. Wir reden noch später darüber. Und waren damals Ihre Briefsammlung die Pilze oder warum reden Sie von einem denkwürdigen Jahr?
Ja, weil es ein sehr gutes Pilzjahr war. Und in dieser Gegend gibt es sehr viele Laubwälder. Und wenn Parasole wachsen, wachsen sie dort in enormen Mengen und riesengroß. Also da reichen 2, 3 Pilze schon für eine große Familie. Natürlich am besten als Schnitzel zubereitet. Und tatsächlich haben wir natürlich viele gefunden. Wir waren noch nicht verlobt. Und dann habe ich den Ring genommen von diesem Parasolpilz und mit dem haben wir uns verlobt. Das war natürlich billiger, aber es war auch irgendwie romantisch und nett.
Und auch eines Biologen würdig, würde ich sagen.
Eines Biologen würdig und auch Mykologen, weil das ist ein ganz wichtiges Bestimmungsmerkmal. Wenn der Ring festgewachsen ist mit dem Stiel, dann muss man sehr aufpassen.
Sie haben den Fliegenpilz schon erwähnt. Die Schamane nehmen den wohl bekanntesten, den Fliegenpilz, um sich zu berauschen. Haben Sie das eigentlich auch schon mal ausprobiert?
Also jetzt beichte ich. Ich denke, das ist alles schon verjährt und die Justiz wird mich nicht verfolgen.
Nein, und deswegen. Das hört ja auch keiner.
Aber das Einzige, was ich an berauschenden Pilzen probiert habe, waren diese Magic Mushrooms, die Psilocybe. Meine Kollegen von der Botanik und Mykologie, die kennen sich gut aus und die haben sie getrocknet und haben gemeint, ich kann 30. Aber ich hatte so einen Respekt und so eine Angst, dass ich nur 3 genommen habe und im Wesentlichen habe ich nichts Besonderes verspürt. Und ich hatte auch wirklich Angst. Aber medizinisch ist es ganz, ganz wichtig und in der Psychiatrie zum Beispiel gegen Depressionen. Aber das müssen Ärzte sein und Leute, die sich sehr gut auskennen.
Also ich wollte gerade sagen, bitte nicht nachahmen.
Genau,
bitte
nicht nachahmen und auch das mit dem Fliegenpilz nicht.
Sie nennen die Pilze auch die Untergrundorganisation. Kann man sagen, der Pilz, den ich sehe, ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs und es ist viel, viel mehr unten drunten los?
Ja, richtig, weil in der Umgangssprache sprechen wir von Pilzen und meinen eigentlich die Fruchtkörper der Pilze. Dieses Pilzgeflecht durchzieht den ganzen Boden, das durchzieht das Holz. Es ist im Prinzip überall, auch in uns. Tatsächlich ist der eigentliche Pilz verborgen vor uns und wir freuen uns, wenn es regnet, wenn es warm genug ist und wenn die Fruchtkörper sprießen. Das ist das, was wir so begehren. Aber der eigentliche Pilz und seine Biologie und seine unglaubliche Leistung für Mutter Erde, das bleibt uns verborgen.
Sie haben mal gesagt, die Pilze sind den Tieren näher als den Pflanzen. Wie kamen Sie darauf?
Erstens muss ich in aller Bescheidenheit zugeben, ich habe das natürlich nicht entdeckt, sondern viele Kollegen schon vor mir. Es gibt einige Merkmale, die wir so kennen. Zum Beispiel denken wir an Käfer. Die haben ihre Deckflügel, die hart sind und fest, so eine Art Außenpanzer, und die sind aus Chitin. Und Chitin gibt es sonst bei Pflanzen zum Beispiel nicht, sondern ihre Zellwand ist aus Zellulose. Während bei den Pilzen ist die Zellwand eben aus Chitin. Ein noch trivialeres biologisches Beispiel: Tiere müssen fressen, sind also abhängig von Energiezufuhr und Nahrung. Pflanzen müssen das nicht, weil die können ihre eigene Nahrung herstellen aus Sonnenlicht und Wasser und CO2 und so weiter durch die Photosynthese. Und Pilze müssen auch fressen. Mhm. Und vielleicht fragen sich dann manche, wie das geht, weil Pilze haben ja keine Zähne. Dafür haben Pilze natürlich unglaubliche Enzyme. Und mit diesen Enzymen können sie also komplexe Stoffe zerlegen, bis auf die Grundbestandteile, und können die dann verwerten. Manche Pilze können sogar manche Plastikarten zersetzen. Pilze können so gut wie alles zerlegen.
1:1 der Talk heute mit Robert Hofrichter, 1957 geboren in Bratislava. Damals gehörte es zur Tschechoslowakei, heute zur Slowakei. Viele, auch seine Familie, sagten Pressburg. Und das sagt eigentlich schon viel über die Geschichte aus. Was ist denn eigentlich Ihre Muttersprache?
Nun, meine Muttersprache ist eigentlich Ungarisch, wenn ich es so sagen kann. Das heißt, das war die erste Sprache, die ich gesprochen habe. Obwohl, den Wurzeln nach sind wir deutscher Abstammung, so wie mein Name schon verrät. Pressburg hatte zeitweise so um die 60% deutschsprachige oder deutsche Bevölkerung. Es waren keine Österreicher, sondern Deutsche. Mhm. Das ist etwas, was man manchmal schwer differenzieren kann. Was ist österreichisch, was ist deutsch?
Und der Papa war aber tatsächlich Wiener, ne?
Ja, der Papa war ein gebürtiger Wiener, und es war alles in der Monarchie, und man muss sich vorstellen, das war ein Staat, und das war natürlich im ungarischen Teil der Monarchie, also jenseits dieser Grenze, und diese Grenze lag am Fluss Leitha im heutigen Burgenland. Auf jeden Fall, Pressburg war aber in der Zeit meiner Großeltern und auch schon davor Teil des ungarischen Teils, und die Ungarn waren ziemlich, wie soll ich sagen, chauvinistisch. Sie haben versucht, die Minderheiten zu unterdrücken, und alle sollten ungarisch werden. Und so haben die meisten Menschen, auch die Deutschen, die Juden, die sonstigen, die Slowaken, haben dann mehr Ungarisch gesprochen, und das ist so hängen geblieben, auch nach dem Zerfall der Monarchie.
Wir reden von Papa, der war Wiener, hat aber Slowakisch, glaube ich, mit Ihnen gesprochen. Tschechisch war die offizielle Sprache. Ungarisch, haben Sie schon gesagt, war eigentlich meine Muttersprache. Dann kam noch Russisch als Pflichtfach hinzu. Bis Sie 6 waren, haben Sie ungefähr wie viele Sprachen gesprochen?
Bis 6 noch nicht so viel. Damals in der Tschechoslowakei haben wir automatisch Tschechisch ja mitgelernt. Das sind doch 2 Sprachen, Slowakisch und Tschechisch. Aber die meiste Kultur, Fernsehen, Radio, Bücher und so waren Tschechisch, also haben wir Tschechisch auch gelernt. Deutsch hat der Opa mit uns gelernt.
Haben Sie die Sprachen jetzt noch in Ihrem Kopf?
Ja, natürlich. Aber
können wir es mal machen? Sie lieben ja das Meer sehr. Können Sie uns mal eine Kostprobe geben von "Ich liebe das Meer" auf Ungarisch, okay, auf Slowakisch, auf Tschechisch?
Okay, auf Ungarisch. Szeretem a tengert. Auf Slowakisch milujem more.
Auf Tschechisch
miluji more. Und auf Kroatisch volim more.
More kam doch ziemlich oft jetzt vor.
More, mare, mare. Man sieht die, genau, indogermanischen Wurzeln. Allerdings, die ungarische Sprache ist eine komplett andere.
Es war offensichtlich eine sehr polyglotte, aber auch sehr glückliche Kindheit in einer alten Villa. Können Sie die kurz beschreiben, und was gab es da drumherum?
Ja, die alte Villa prägte meine Kindheit, weil Opa Altdorfer, der hieß, das war der Papa von meiner Mama, also der Opa Altdorfer war Jurist, war dem Beruf nach, aber Botaniker dem Herzen nach, und wir hatten einfach ein Paradies rund um diese Villa mit Gartenteich, und da gab es sehr viel Leben und Wasserflöhe und Seerosen und so.
Und der Opa hat Ihnen das einfach alles auch erklärt, und offensichtlich haben Sie sich auch sehr interessiert dafür.
Er hat sehr viel erklärt, er war sehr, sehr gebildet, er sprach noch mehr Sprachen als ich glaube so um die 7, 8. Der Opa war einfach ein Muster, ein Beispiel für Intelligenz, für Bildung, für die Liebe zu Büchern und zu all diesen Dingen. Und auch zu Pflanzen und dem Garten.
Und der hat Sie auch in die Welt der Pilze eingeführt?
Zum Teil ja. In Mitteleuropa gibt es tausende Arten von Pilzen. Und man sollte sich nicht einbilden, dass man sie kennt. Man kennt nur einen lächerlichen kleinen Bruchteil. Aber zumindest das, was man so essen kann, das sind vielleicht höchstens so 10 Arten, die ein guter Pilzsammler so sammelt und kennt. Die meisten noch viel weniger. Also die meisten sammeln nur drei. Zum Beispiel Steinpilz, Parasol und die schon erwähnten Eier, Schwammerln, die Pfifferlinge.
Und Sie haben immer auch den lateinischen Namen gleich mit dazu gelernt.
Ich weiß nicht, warum das so war. Ich habe als Kind das irgendwie gehabt, diese Faszination, diese Neugierde. Und ich habe auch die wissenschaftlichen Namen der Insekten gelernt und der Pilze und auch von manchen Bäumen und Pflanzen. Und das ist mir dann später im Studium natürlich sehr zugute gekommen.
Haben da die Klassenkameraden gedacht, was ist denn das für ein Nerd, der auch noch die lateinischen Namen, also der erstmal ja so viele Tiere, Pflanzen kennt und dann auch noch immer den lateinischen Namen dazu?
Ja, das tatsächlich hatten wir ein Klassentreffen vor vielleicht 5 Tagen in Pressburg und einige konnten sich erinnern, dass ich so ein Verrückter war. Also das war einfach eine frühe Prägung und eine frühe Liebe.
Das erste Mal schwimmen im Meer?
Das erste Mal schwimmen im Meer war 1964 in Sotschi am Schwarzen Meer.
Sotschi am Schwarzen Meer. Und da ist dann gleich eine große, große Liebe entfacht worden?
Das war noch nicht so, weil das Schwarze Meer, da war ich erstens, da war ich ungefähr 7. Und damals war es noch nicht so mit dem Schnorcheln. Und das Schwarze Meer dort war auch nicht so klar wie das Mittelmeer und wie die Adria. Und dann der große Durchbruch war 1967 in Rovinj, also Istrien. Und da waren wir 2 Wochen und da habe ich nur noch geschnorchelt, 8 Stunden am Tag. Und ich habe mir auch viele Dinge gemerkt. Ich habe zwar nicht gewusst, wie sie heißen, ich hatte kein Bestimmungsbuch. Ich habe nicht gewusst, was die Braunalge Cystocyra ist oder die Meerbrassen, von denen es große Schwärme noch gegeben hat.
Die Eltern haben Sie dann gar nicht mehr zu Gesicht bekommen, die Fische
dachten umso mehr. Ja, richtig, die haben mich nicht so richtig zu Gesicht bekommen.
Das klingt alles sehr idyllisch, Herr Hofrichter, aber das war ein Leben in der Tschechoslowakei, keine freie Studienwahl, Biologie, das Sie eigentlich schon immer machen wollten, man hört es Ihnen ja auch an, war nicht möglich und Sie sind dann als Jugendlicher oder auch als junger Erwachsener ins Visier der Geheimpolizei geraten. Warum?
Weil ich 1977 auf die Technische Hochschule gekommen bin, also auf die Technische Universität. Und ich konnte eben keine Biologie studieren, weil die Eltern nicht in der Partei waren und so. Also wir waren keine guten Kader. Und so musste ich irgendwas anderes studieren. Und das war genau das Jahr von der Charta 77, die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich noch erinnern, Václav Havel, so eine Menschenrechtsbewegung, die sich eigentlich berufen hat auf die Menschenrechtscharta der UNO. Und diese wurde in Helsinki 75 unterschrieben, auch von den Ostblockländern. Nur haben sie sich nicht daran gehalten. Und das habe ich in die Hand bekommen, diese Dokumente, und nach einigen Tagen war ich schon im Visier der Geheimpolizei.
Und es hat es auch nicht besser gemacht, dass Sie ein gemeinsames Bibellesen zusammen mit anderen Studentinnen und Studenten hatten, dass Sie den Wehrdienst verweigert haben. Also es wurde immer enger und immer enger. Und es war irgendwann klar, ich muss raus hier.
Ja, das wurde klar. Es waren nicht einmal so Studenten, sondern es waren Künstler. Ich glaube, das war so eine Gegenbewegung gegen die Ideologie. Irgendwas ganz anderes zu machen und sehr viele Künstler, Musiker, Oper, Ballett, Philharmonie, alle waren da. Und da bin ich in solche Kreise geraten, aber wir haben nichts Böses getan, außer eben in der Bibel gelesen. Und ich hatte keine Ahnung von all dem und bin trotzdem da ins Visier der Polizei geraten.
Und haben dann unter dem Deckmantel einer Bildungsreise zusammen mit Ihrer Frau die Flucht ergriffen. Konnten Sie da Ihren Eltern zumindest Bescheid sagen vorher oder war es klar, das muss total geheim gehalten werden?
Nun, es musste total geheim gehalten werden, weil das ging damals wirklich um alles. Aber meine Eltern haben es gewusst und die Mama meiner Frau hat es auch gewusst, weil die hat es geträumt. Ich will da nicht zu esoterisch werden, aber die hat es einfach geträumt und hat uns gefragt, ich habe geträumt, dass er nicht mehr zurückkommt, und dann mussten wir ihr das sozusagen verraten. Dem Papa meiner Frau haben wir es nicht gesagt, weil wir hatten Angst, dass er sich irgendwo verplappert.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Robert Hofrichter. Große Liebe, Mittelmeer.
Ja, das ist ja eigentlich sogar die größte Liebe meines Lebens, haben Sie geschrieben und auch schon öfter gesagt. Wird Ihre Frau da nicht eifersüchtig?
Nein, weil sie diese Liebe teilt. Wir haben nach 3 Monaten geheiratet. Wie schon erzählt, waren es wilde Zeiten. Und bei mir ging es darum, ob ich im Gefängnis lande oder ob es uns gelingt, in die Freiheit zu entkommen. Und darum haben wir dann nicht lange gezögert und nach 3 Monaten geheiratet.
Sie sind mit Ihrer Frau dann nach Salzburg gegangen. Wir haben schon drüber gesprochen. Kommen wir noch mal zum Meer. Das Mittelmeer hat Ihnen ganz besonders angetan. Sie haben, glaube ich, sogar auch mal ein Forschungsbuch über 1300 Seiten zum Mittelmeer geschrieben. Warum das Mittelmeer? Es gibt ja auch andere spannende Meere.
Das stimmt, aber das Mittelmeer hat irgendwie eine ganz besondere Ausstrahlung. Als Kind habe ich natürlich die griechische Mythologie gelesen und all diese Geschichten über Odysseus und Homer und diese Beschreibungen der Inseln und so. Das hat mich einfach schon damals fasziniert und sonstige Reiseberichte. Dann natürlich Jacques-Yves Cousteau mit seinem Forschungsschiff Calypso. In der Zeit, in den 60er Jahren, gab es noch nicht natürlich kein Internet. Und einmal in der Woche ist die Serie Geheimnisse des Meeres gelaufen. Und dann gab es noch natürlich den Wiener Hans Haas, Pionier des Tauchens und der Wasserfotografie und der Filmerei. Und das hat mich einfach sehr stark geprägt. Das war so eine Kombination aus Liebe zum Meer, Natur und der Wasserwelt und auch eine faszinierende Geschichte.
Wann war Ihnen denn klar, Schwimmen reicht nicht, ich muss da runter?
Angefangen mit dem Tauchen habe ich bereits 1975 ungefähr, so mit 17, vielleicht 16, 17. Und da hatte ich nur eine einzige Stahlflasche und einen Schlauch mit einem Mundstück. Da war kein Messgerät, überhaupt nichts. Und auch sonst nur eine Badehose, kein Bleigurt, kein nichts anderes. Und ich hatte null Angst, weil ich null Ahnung hatte von den Gefahren des Tauchens. Und dann ab Anfang der 90er in den Weltmeeren, in all den schönsten Meeren der Welt.
Naja, und Sie haben ja auch immer biologisch geforscht. Das ging ja damit immer auch einher. Es war ja nicht immer nur zum Vergnügen. Es lauern ja schon Gefahren im Meer. Kann es die Würfelqualle geben? Die Seewespe durfte ich aus Ihrem Buch Im Bann des Ozeans lernen, die zwar zu 96% aus Wasser besteht, aber durchaus 250 Menschen töten könnte. Wurde es auch mal brenzlig bei den Tauchgängen?
Mein größtes Abenteuer mit Haien, sagen wir, wenn wir die als Beispiel für potenziell gefährliche Lebewesen hernehmen, war auf Galapagos und da bin ich durch die Strömung abgedriftet worden und war mutterseelen allein. Strömungsgeschwindigkeit, weiß ich nicht, 30, 40 km/h und da driftete ich durch den Ozean. Und es kam ein großer Galapagos-Hai, das sind so durchaus große, 3, 3,5 Meter große Haie. Und ja, das war vielleicht mein größtes Abenteuer, aber sonst jede Menge Haibegegnungen, aber keine, die wirklich gefährlich waren.
Aber den Kontakt gesucht zu anderen Fischen haben Sie ja durchaus, denn Sie lassen sich manchmal die Zähne putzen im Meer. Wie geht denn das?
Ja, also natürlich auch mit Haien haben wir den Kontakt gesucht, so gut es ging. Die meisten Haie sind ja völlig ungefährlich und lassen sich putzen und das machen so gut wie alle Meereslebewesen oder alle Fische. Und auch wir Menschen können das, wenn wir den Mund aufmachen, also dieses Mundstück, den Regler rausnehmen und den Mund aufmachen. Dann kommen zum Beispiel die kleinen Butterfische, das sind so Lippfische, ganz typisch gefärbte, und die schwimmen hinein und putzen dann. Das ist ein sehr lustiges Erlebnis.
Wie fühlt sich das denn an?
Naja, so ähnlich wie wenn kleine Fische, wenn man im Wasser steht, an den Füßen knabbern. Also es tut natürlich nicht weh, aber das ist eine faszinierende Symbiose im Meer. das anzuschauen, weil viele Leute glauben, es geht nur um Fressen und gefressen werden im Meer. Aber dem ist nicht so. Es ist das Zusammenleben, Symbiose genauso wichtig oder manchmal sogar noch wichtiger.
Naja, und eines Ihrer Kapitel in Ihrem Buch Im Band des Ozeans geht es ja auch um Sexualität zum Beispiel. Apropos Symbiose. Und es gibt ja Menschen, die haben Schwierigkeiten mit LGBTQ und denen ist das schon zu divers. Aber ich glaube, die könnten sich mal befassen mit den Meeresbewohnern. Da geht es noch ein bisschen diverser zu. Sagen Sie uns doch ein Beispiel. Wir haben ja nur eine Stunde und können jetzt nicht so viele. Aber vielleicht ja, ein kurioses also Beispiel aus der Meereswelt.
Gut, ich habe Lippfische erwähnt, den Putzerlippfisch. Der Lippfisch gehört zu einer Familie der Lippfische eben. Die haben, wie der Name sagt, dickere Lippen. Diese Familie ist ganz typisch zwittrig, und zwar so, dass es primär Männchen gibt, dann primär Weibchen, also Weibchen, und die größten Weibchen verwandeln sich dann in Männchen. Und das nennen die Zoologen Protogyn, aber das gibt es in die andere Richtung auch, dass es also zuerst Männchen gibt, die sich dann zu Weibchen verwandeln. Es gibt Simultanzwitter, zum Beispiel die Zackenbarsche oder Sägebarsche, die sind sehr, sehr typisch. Die sind gleichzeitig beides. Also in der Natur gibt es die verrücktesten Sachen, sogar etwas, was es sonst in der Religion nur gibt, nämlich Parthenogenese, also Jungfrauengeburt oder Jungferngeburt. Das hat man sogar bei bestimmten Haien ein paar Mal beobachtet. Dass ein Weibchen einfach schwanger wird, ein Kind bekommt, ohne dass es jemals im Leben Kontakt hatte zu einem Männchen. Also es ist ein Klon im Prinzip.
Interessant. Also es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt in der Tierwelt an Fortpflanzung.
Nein, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und es gibt auch überhaupt keinerlei moralisch-ethische Ableitung irgendeiner gesellschaftlichen Norm. Also man sollte nicht solche Normen aufstellen, weil das kann man nicht aus der Natur ableiten.
Was ist eigentlich das schönste Naturschauspiel, das Sie unter Wasser beobachten durften?
Es gibt so viele, dass ich mich nicht festlegen möchte, aber zum Beispiel das Laichen von bestimmten Meerestieren, das erfolgt oft simultan. So viele wirbellose Tiere oder festgewachsene Tiere, so wie Korallen, haben so ein simultanes Ableichen oder Schwämme oder zum Beispiel Seegurken, das kann man im Mittelmeer auch beobachten, länglich und dann richten sie sich auf, das ist wie so ein Rauchfang, wie so ein Kamin und dann entlassen sie ihre Geschlechtsprodukte, also es sind wie viele kleine Vulkane, aus denen Rauch aufsteigt. Also viele faszinierende Erlebnisse.
Es waren weniger Menschen, schreiben Sie, in der Tiefsee. Bei der Tiefsee reden wir von 11 Kilometern, 10 Kilometern, oder?
Unter ja, von der maximale Tiefe Marianengraben über 11 Kilometer.
Es waren weniger Menschen dort als auf dem Mond. Was war denn Ihr bisher tiefster Tauchgang?
Also jetzt, wenn mich vielleicht manche Taucher auslachen, ich hoffe nicht, aber ich war nie von der Tiefe fasziniert. Ich habe das immer als Möglichkeit gesehen, das Leben unter Wasser zu studieren und zu betrachten. Und je tiefer man geht, desto kürzer kann man dann unter Wasser bleiben. Mein tiefster Tauchgang im Leben war vielleicht auf 43 Meter. Und ich habe viele Tauchgänge gemacht, hunderte auf 3 oder 5 oder 7 Meter. Und das ist zum Beispiel im Korallenriff oft unglaublich, am schönsten. Viele kamen gestresst zurück und gesättigt mit Stickstoff. Und ich habe gesagt, warum taucht ihr so tief? Also ich war nie ein Tiefseetaucher, sondern mich hat mehr das Leben interessiert. Und das sieht man am besten in seichteren Gewässern.
Zumal ja da das Licht doch zumindest teilweise vorhanden ist. 1:1 der Talk heute mit dem Biologen und Meeresforscher Robert Hofrichter, der auch eine Organisation gegründet hat namens Mare Mundi, auf der Insel Kirk zu finden. Was ist das denn für eine Organisation?
Mare Mundi ist eine Organisation für Bildung, Forschung und Schutz, ganz speziell Meeresschutz. Ungefähr 2000 Schüler, Studenten und junge Menschen kommen jährlich zu uns auf die Insel Kirk. Und es kommen auch Gastforscher, die ganz spannende Dinge untersuchen, zum Beispiel Kraken, Oktopusse.
Was zum Beispiel finden die da raus?
Kraken sind ja unheimlich intelligent. Im Prinzip ist ein Krake, ein Oktopus, ja eine Art Schnecke, also ein Weichtier mit Schnecken verwandt. Und es ist verblüffend, dass so ein wirbelloses Tier einfach eine derartige Intelligenz entwickelt hat. Und man erhofft sich Erkenntnisse zum Beispiel über künstliche Intelligenz, über Netzwerke, wie überhaupt künstliche Intelligenz entsteht, weil diese Kraken haben 9 Gehirne und wie diese Vernetzung dazu beiträgt, dass Intelligenz entsteht, kognitive Fähigkeiten.
Immer einher geht das mit diesen Forschungen, von denen Sie gerade gesprochen haben, aber eben auch, um für den Meeresschutz einzustehen. Und Sie sagen, wir haben immer so ein bisschen dieses Dilemma, weil No-Future-Botschaften bringen uns nicht weiter, aber die braucht man ja auch manchmal, um Leute hellhörig zu machen. Wie ist da Ihr Ansatz? Also vielleicht können Sie das mal am Beispiel der Arbeit mit jungen Menschen uns erzählen.
Wenn man vor jungen Menschen steht, die da zu uns kommen und voller Erwartung sind, dann kann man tatsächlich jetzt diese Weltuntergangsszenarien nicht so eins zu eins weitersagen, auch wenn man, sagen wir, als Fachmann weiß, dass es sehr kritisch ist und dass wir da höllisch aufpassen müssen. Also versuche ich einfach irgendwie einen Spagat zu schaffen, ihnen so viel Wahrheit wie möglich zu sagen, aber zugleich die Botschaft, wenn möglich, irgendwie positiv zu drehen. Wenn ich darf, würde ich ein kurzes Beispiel nennen. Also wenn wir im Meer, sagen wir in einem kleinen Gebiet, 5 Plastiktüten haben, die da schwimmen. Mhm. Und ein Delfin oder ein Seevogel oder eine Meeresschildkröte könnte daran sterben. Und wir machen eine Aktion und holen 2 von diesen 5 raus. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Schlimmes passiert, schon um so und so viel Prozent geringer. So klein die Schritte auch sind, sie sind trotzdem bedeutend und es bleibt uns nichts anderes übrig, als kleine Schritte zu machen in die richtige Richtung. Und so versuche ich den Spagat. Aber es ist ein Dilemma, weil die Umweltdaten sind eigentlich erschreckend, die Klimadaten, die Plastikverschmutzung, all diese Dinge.
Wie hat sich das denn in Ihren Jahrzehnten als Biologe und auch Zoologe, wie hat sich die Tier- und Pflanzenwelt in Ihrer persönlichen Wahrnehmung auch verändert? Vielleicht können wir das mal am Beispiel tatsächlich von Rovigny, wo Sie schon als 10-Jähriger schwimmen waren und tauchen waren, mal festmachen.
Also damals, meine Erinnerung, leider hatte ich natürlich noch keine Unterwasserkamera. Ich war ein Kind und noch dazu ein Kind aus der Tschechoslowakei. Aber damals war die Unterwasserwelt unfassbar toll. Es war also ein Algenwald, ein Dschungel und da waren unendlich viele Tierchen, Krebse, zum Beispiel Krabben, Schnecken, irgendwelche Würmer und so weiter. Und im Meer schwammen unendlich viele Fische, riesige Fischschwärme, zum Beispiel Goldstriemen und so. Sogar Katzenhaie habe ich gesehen als Kind, ganz normal in 5 oder 8 Meter Tiefe lagen sie am Meeresgrund. Und dann war ich 20 Jahre später schon als Meeresbiologe mit der Uni Salzburg dort. Und genau diese Plätze waren komplett anders. Die Felsen waren kahl gefressen von Seeigeln. Offensichtlich war das Gleichgewicht völlig verschwunden. Aber alles andere war weg und auch der Algenwald, die Fischwärme. Es war so radikal und dann habe ich mir gedacht, in 20 Jahren hat sich das da abgespielt. Und das hat mich, ehrlich gesagt, ziemlich erschüttert und dann habe ich angefangen so mit dem Meeresschutz.
Das eine ist die Unterwasserwelt, in der Sie zu Hause sind, aber wir haben Sie auch schon als Pilzkenner kennengelernt. Welche von diesen beiden Lebensräumen leidet mehr oder wo sieht man das deutlicher?
Das sieht man in beiden genau gleich und zwar auf andere Weise. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man sich als Beobachter einen kleinen Maßstab hernimmt, also nicht versucht, die ganz große Welt zu verstehen, sondern einen kleinen Maßstab. Ich habe Fotografien über Jahrzehnte von einem konkreten Fleck und man sieht die Veränderung man kann sie dokumentieren. Also es ist im Meer genauso schlimm wie im Wald oder überall. Mhm. Früher beim Autofahren waren unsere Windschutzscheiben voller Insekten. Wir mussten stehen bleiben nach 2 Stunden und die putzen, weil man sonst nichts mehr gesehen hat. Das ist ja völlig verschwunden. Die Insekten sterben. Das hat sich während in meiner Lebensspanne so abgespielt. Die Vögel natürlich fressen Insekten und reagieren dann entsprechend. Also wir sprechen von einem globalen Trend.
Und die Frage ist ja auch, manchmal habe ich das Gefühl, der Mensch ist das einzige Lebewesen, das seinen eigenen Lebensraum zerstört und es auch noch wissentlich tut.
Ja, weil einfach das kurzsichtige Interesse so im Vordergrund steht. Wirtschaft. Aber in Wirklichkeit, ich meine, es entspricht nicht der Wahrheit, weil ohne die Erde, ohne eine gesunde Umwelt können wir nicht leben, unsere Kinder nicht. Ja, es ist eine traurige Entwicklung, aber wir erleben sie live. Das passiert nicht irgendwann in 50 Jahren. Wir haben längst diese 1,5 Grad Begrenzung bei der Klimaerwärmung nicht erreicht und überschritten. Und es gibt keinen Hinweis darauf, dass es jetzt schlagartig besser wird.
Und wir haben es ja auch erlebt in der vergangenen Woche mit vielen, vielen Hitzetagen und neuen Rekorden. Das Mittelmeer auf 30 Grad. Was können Sie da kurz skizzieren? Was passiert im Mittelmeer, wenn das mehrere Tage 30 Grad hat?
Nur als Beispiel, der Sauerstoffgehalt, Sauerstoffsättigung des Meerwassers hängen prinzipiell physikalisch mit der Temperatur zusammen. Also je wärmer das Wasser, desto weniger diese Fähigkeit, Sauerstoff zu binden. Die Versauerung der Meere kommt dazu, das heißt, zu viel CO2 aus der Atmosphäre kommt dann ins Meer, das Meerwasser wird saurer. Und die Lebewesen haben sich über Jahrmillionen und noch länger angepasst an bestimmte Bedingungen. Und wenn es jetzt in wenigen Jahrzehnten sich so radikal ändert, das Plankton geht zugrunde bzw. kann sich nicht mehr so entwickeln. Das ist die Grundlage sowohl für die Sauerstoffproduktion der Erde als auch als Nahrungsgrundlage für die ganzen Nahrungsnetze.
Und dann sind wir eigentlich wieder bei dem, was Sie sagen. Alles ist miteinander verbunden und am Ende schadet es auch uns. Jetzt können wir, glaube ich, auch nicht ganz so deprimierend aufhören. Also es bringt jetzt auch nichts, wenn jeder sagt, okay, kann ich eh nichts mehr machen. Dafür haben Sie eben zum Beispiel auch die Organisation Mare Mundi ja auch gegründet, damit man da auch eher in die Tat geht. Was ist denn so das Wichtigste, das Sie machen?
Nun, derzeit beschäftige ich mich ehrlich gesagt mit einem anderen Projekt, nämlich mit einem Plastikprojekt. Ich versuche dabei zu helfen, ein Biopolymer zu entwickeln, das sich tatsächlich zersetzt und nicht giftig ist, also keine giftigen Zusatzstoffe enthält. Und wir würden sehr gern ein Meeresschutzgebiet in der nördlichsten Adria initiieren.
Und da sind wir jetzt beim positiven Ausblick, weil Sie sagen, man muss einfach nur, es kostet gar nichts, man muss einfach nur gewisse Gebiete in Ruhe lassen und die Tiere erobern sich und auch die Pflanzenwelt erobert sich das wieder zurück.
Ja, das ist völlig richtig und vielleicht ist es am Festland nicht so oder geht nicht so schnell, aber im Meer ist es so, dass die meisten Lebewesen sich über freischwimmende Eier und Larven vermehren. Das heißt, das treibt im Plankton und die Strömung bringt es einfach auch in Gebiete, wo es nicht mehr so viel Leben gibt. Das heißt, wenn wir bestimmte Gebiete einfach nur in Ruhe lassen, überhaupt nichts tun, kostet keinen Euro, dann kommt das Leben zurück. Es ist einfach ein Wunder des Lebens.
Dann hören wir doch auf mit dem Wunder des Lebens und mit einem Zitat von Alfred Wegener, das Sie uns noch mitgebracht haben.
Genau, das ist ein Zitat und es sagt sehr viel. Meine ich, was jeder sehen kann, bedarf keiner Stützung durch fremde Meinungen. Und wer nichts sehen will, dem ist ohnehin auf keine Weise zu helfen. Ich verwende das deswegen so gern, weil viele Menschen bestimmte Entwicklungen nicht wahrhaben wollen und es leugnen oder es auslachen oder verspotten. Und ich denke, die Experten zum Beispiel für Klimakunde, Meteorologen, wissen es sicher besser als Otto Normalverbraucher unter Anführungszeichen. Das heißt, wir sollten auf Experten hören, dann wird es uns allen besser gehen, weil dann nehmen wir die Sachen ernst, die tatsächlich ernst sind.
Dann sage ich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön nach Salzburg, Robert Hofrichter. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Ich danke auch für die Einladung, recht herzlich.
Und wer in die Welt kulturell, erdgeschichtlich, biologisch weiter eintauchen möchte in Ihre Welt, dem seien Ihre 36 Bücher ans Herz gelegt. Ich sage jetzt nur, Im Bann des Ozeans ist eines davon. Und nicht nur 1:1 der Talk, auch die Radioreisen, die nehmen uns mit an bekannte Orte, zu Wasser und zu Lande, zu fremden Kulturen, zu interessanten Menschen. Es gibt noch viel zu entdecken in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Morgen im Talk, da ist jemand, ich glaube, Herr Hofrichter, der könnte Sie auch interessieren. Es ist nämlich die Paläontologin Madeleine Böhme. Die hat ein Skelett gefunden, das die Menschheitsgeschichte vielleicht nochmal umschreibt.
Wunderbar. Ich höre mir das gern an.
Und hier auf Bayern 2, da geht's nach den Nachrichten weiter mit der Welt am Abend.